Es ist erstaunlich, dass wir das Wort Wiederkunft eigentlich so im Neuen Testament als Hauptwort gar nicht finden. Sondern dort stehen im Griechischen zwei andere Begriffe. Einmal das Wort Parousie, zum anderen das Wort Epiphanie. Und ich möchte das zu Eingang noch einmal sagen, weil dies ein Schlüssel ist zum Verständnis des prophetischen Wortes. Parousie ist die unsichtbare Gegenwart und Anwesenheit Jesu Christi, der sich aber bereits vom Thron des Vaters erhoben hat, um in der Endzeit aktiv zu werden und einzugreifen in die Geschehnisse in Israel und auf der Erde. In dieser Zeit der Parousie, der Anwesenheit und Gegenwart Jesu im unsichtbaren Bereich, in diese Zeit fällt auch die Auferstehung der Toten in Christo und die Entrückung der Gemeinde hinein. Das andere Wort, Epiphanie, heißt das Erscheinen in der Welt der Sinne und der Sichtbarkeit. Wo Jesus dann heraustritt aus der unsichtbaren Welt und zunächst seinem Volke Israel und sodann allen Völkern dieser Welt sichtbar wird. Und wir sind doch hoffentlich solche, die mit dem Apostel Paulus die Epiphanie Jesu Christi lieben, die Erscheinung Jesu lieben und die darum den Siegeskranz der Gerechtigkeit erlangen werden. So wie der Apostel Paulus, der einen guten Kampf gekämpft hatte und der den Wettlauf zum Ziele geführt hat. Der gerechte Richter, sagt er, wird diesen Siegeskranz nicht nur mir geben, sondern allen jenen, die Jesu Erscheinung, die Jesu Epiphanie liebhaben. Diese Erscheinung, dieses Hereintreten des Sohnes Gottes in die Sichtbarkeit, gibt es in zweifacher Weise. Einmal ist er erschienen in den Tagen seines Fleisches, als er hier auf der Erde war, als er sichtbar und hörbar war, als man ihn betasten konnte, als er in den Bereich der menschlichen Sinne eingetreten war. Und die zweite größere Epiphanie, die zweite Erscheinung, wird kommen, wenn seine Füße stehen werden auf dem Ölberg, wenn er begleitet von allen seinen Heiligen und von Myriaden Engeln sichtbar werden wird. Ich möchte hier schon darauf hinweisen, dass das Geschehen von Sacharja 12, der Endkampf um Jerusalem und der Sieg Israels, in die Zeit der Parousie Jesu gehört, wo er zugunsten seines Volkes einschreitet und die Feinde niederwirft, und das Geschehen in Sacharja 14, in die Zeit seines Sichtbarwerdens, in die Zeit seiner Epiphanie, sind zwei völlig verschiedene Ereignisse, die wir nicht verwechseln dürfen. Und nun wollen wir heute sprechen über die Erweckung der Braut aus Israel, die nicht erst geschehen wird in der Zeit, wo Jesus sichtbar dem Volke Israel erscheint, sondern schon in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Das Lied, das wir soeben gesungen haben, passt in ausgezeichneter Weise zu Hohelied 5. Ich weiß, dass ich das Geschehen aus Hohelied 5 schon einige Male hier erwähnt habe. Ich möchte aber dennoch Ihre Erinnerung aufwecken, so wie es der Apostel Petrus auch gelegentlich getan hat. Dort liegt die Braut schlafend, so wie wir gerade gelesen haben, dass über Israel ein Geist des Schlafes, ein Schlafgeist ausgegossen ist in der gegenwärtigen Nacht der Verblendung und der Verstockung. Und deshalb bekennt die Braut in Hohelied 5, Vers 2, ich schlief, aber mein Herz wachte. Kann das sein? Nun, wir würden heute sagen, mein Unterbewusstsein wachte. Trotz des Schlafes Israels in der gegenwärtigen Nachtzeit und Weltzeit regt sich doch immer wieder sein prophetisch geschultes Unterbewusstsein, das kollektive Herz und Unterbewusstsein Israels. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter. Und der Geliebte der Braut aus Israel ist der ersehnte Messias. Er klopft, tue mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken sind voll Tropfen der Nacht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mehr mir auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm essen. Er klopft. Unüberhörbar klopft der Messias in dieser Vorendzeit an die Türe Israels. Des schlafenden Israel, das aber in seinem Unterbewusstsein das Gesetz und die Propheten hat, dessen Herz wacht, er klopft an. Und dann antwortet die Braut, ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Das weiße Leinenkleid der Gerechtigkeit. Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Und nun tut der Geliebte etwas, der Bräutigam etwas, was die Braut in eine innere Erregung versetzt. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung der Türe und mein Inneres ward seinetwegen erregt. Das war ja bei den alten Türen so wie bei uns im Mittelalter, dass da eine Klappe war und durch diese Klappe konnte man sich zu erkennen geben, wie der Wolf bei den sieben Geißlein, der aber vorher seine schwarze Taste in Teig und Mehl getunkt hatte, damit die sieben Geißlein dachten, es sei die Mutter. Also der Geliebte, der Bräutigam, streckt seine Hand durch die Öffnung der Türe und diese Hand ist die durchgrabene Hand. Im Hebräischen Yad, das Jod, Eidschwur Gottes und Dalet die Türe. Es verbirgt die Einlösung der Verheißungen und Eidschwüre Gottes in dieser durch die Türe gereichte Hand. Kein Wunder, dass die Braut, die diese durchgrabene Hand sieht, seinetwegen erregt wird. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender oder von selbst aus fließender Myrrhe, das war die kostbarste Myrrhe, an dem Griffe des Rieges. Ich öffnete meinem Geliebten, das ist doch schön von Israel, von der erweckten Braut, die schon in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit noch vor dem Sichtbarwerden des Messias erweckt wird, aufgeweckt wird aus dem Schlafe, die nun bereit ist, die Türe dem Messias zu öffnen. Und das wird immer mehr geschehen, je weiter wir in die Endzeit hineingehen. Und nun geschieht etwas Überraschendes. Aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Das soll einmal ein Bräutigam seiner Braut gegenüber machen. Und ich bin überzeugt, die Braut würde ihm den Laufpass geben. Es gibt ein solches weitergehendes Messias in der Heilsgeschichte Israels. Haben nicht die Rückkehrer aus Babylon fest darauf vertraut, dass wenn sie nunmehr dem Götzendienst absagen würden und das Gesetz Jahwes halten würden, dass dann die große Wende und Erneuerung und Belebung kommt? Haben nicht viele Fromme zur Zeit Jesu auf die Stunde der Befreiung gewartet, dass nun der Messias seine Macht und Herrlichkeit offenbaren würde? Aber er war weitergegangen. Weitergegangen auch in der zunehmenden Verstockung Israels in der Zeit der Gemeinde aus allen Völkern und Nationen. Oder denken wir an die Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte, an den Sechstagekrieg, wo Gott in einer so verblüffenden Weise eingegriffen hat gegenüber der Übermacht der Feinde Israels, wo Wunder über Wunder geschahen zur Rettung Israels, selbst noch im Jom Kippur-Krieg, wo viele unserer Brüder glaubten, nun werde sich das Endzeitgeschehen Schlag auf Schlag verwirklichen. Wo stehen wir heute? Schon bald 50 Jahre danach, der Messias war weitergegangen, der Bräutigam war weitergegangen. Mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Das wird geschehen in der Drangsal Jakobs, dass Israel zu ihm rufen wird und wird zunächst keine Antwort finden. Und nun geht die Braut in die Gassen der Stadt hinein, um den geliebten Bräutigam zu suchen. Und es geschieht etwas Ungeheuerliches. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen, die Schomerim, nach dem prophetischen Wort sind es Engelmächte. Sie schlugen mich, verwundeten mich, die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Schleier weg. Das ist das Geschehen der Züchtigungen Gottes in der Zeit der Drangsal Jakobs, besonders der letzten Jahrwoche, dass Israel geschlagen und verwundet wird. Aber der Herr, der ihm die Wunden schlägt, wird nach Hosea 6 ihm die Wunden auch heilen und verbinden. Dass die Wächter auf den Mauern Jerusalems dann etwas tun, was zur weiteren Enthüllung des Messias führt. Sie ziehen den Schleier vom Gesicht der Braut, der erweckten Braut, und dieser Schleier war es ja, der bisher das Bild des Messias Jesus in den Schriften des Alten Testamentes dem Israel verhüllte. Die Decke, die auf ihrem Herzen liegt, so sagt es Paulus. Und Jesajas 25, die Decke, die über ihr Angesicht gebreitet ist. Das ist also der Endeffekt der Züchtigungen Gottes und jenes merkwürdigen Verhaltens des Bräutigams. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Und nun antworten die Töchter Jerusalems, und das sind im prophetischen Wort die Trabantenstädte Jerusalems, die wie ein Kranz rings um Jerusalem herum gebaut worden sind. Auch in jüngster Zeit. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Und nun antworten die Töchter Jerusalems, und wir wissen aus dem prophetischen Wort, sonderlich aus Sacharja 12, dass in Jerusalem die endzeitliche Erweckung Israels beginnen wird. Was ist denn dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also sehr beschwörest? Der andere Geliebte, das ist der falsche Messias. Und ihm gegenüber steht der wahre Geliebte, Jesus, der Bräutigam Israels, der seine Braut in den endzeitlichen Züchtigungen und Gerichten heimsucht und vollends zur Erweckung bringt. Mich habt ihr nicht aufgenommen, sagt Jesus, wenn aber jener kommen wird, der falsche Messias, ihn werdet ihr zunächst aufnehmen. Und nun kommt ein Ruhm des Geliebten aus dem Munde der Braut, und das kann gar nicht anders sein. Denn wenn die Hülle erst einmal vom Angesicht und vom Herzen Israels hinweggenommen ist, dann wird sie den Messias schauen in den Schriften. Und das geschieht bereits in der Zeit der unsichtbaren Anwesenheit Jesu Christi, in der Zeit seiner Parousie. Ich möchte darauf hinweisen, dass in Sacharja 12 als Endergebnis des Sieges über die umliegenden arabischen Völkerschaften diese Sicht auf den Messias auch angesprochen wird und dass es dort eigentlich heißt in Sacharja 12, Vers 10, und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden zu mir emporschauen. Das ist eine innere geistliche Schau des Messias Jesus, des Bruders aus Israel, des Rabbis aus Nazareth. Und wir werden das gleich noch an Hohelied 5 erkennen. Das ist noch nicht das Sichtbarwerden des Messias. Ich weise die Brüder darauf hin, dass Tur Sinai und Martin Buber und andere dies genauer wiedergeben. Sie werden zu mir emporblicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt und so weiter. Und dann wird die Wehklage und Buße der Bewohner von Jerusalem geschildert, die so groß sein wird wie die Wehklage beim Tode des Reformatorkönigs Josia. Und die Geschlechter des Hauses Davids und des Hauses Nathans und des Hauses Levis, die werden zuerst in diese geistliche Schau hineingerufen. Das geschieht also alles schrittweise, nicht alles auf einmal. Und wir müssen ganz genau und differenziert im prophetischen Wort die Dinge beschauen. Nun kommt der Ruhm der Braut in Hohelied 5, und da werden wir sehen, das ist eine Schilderung der Schönheit Jesu, wie sie in seinen Erdentagen war. Es ist noch nicht die Schau des wiederkehrenden Christus in seiner Epiphanie, über die wir dann noch reden werden. Die Herrlichkeitsschau, wie sie auch Saulus von Tarsus gehabt hat. 10 Aussagen sind es, die die Braut hier tätigt. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Sein Haupt ist gediegenes Feingold. Hier werden wir erinnert an den Hebräerbrief, dass der Name Jesu größer und herrlicher ist, weil er ihn vor allen Engeln ererbt hat und dass er eine größere Herrlichkeit als alle Engelfürsten hat. Er, der diese Mächte ja geschaffen hat. Ja, er ist wirklich ausgezeichnet vor Myriaden von Engeln. Sein Haupt ist gediegenes Feingold. Wir könnten hinzufügen, des Glaubens und der Treue. Seine Locken sind herabwallend schwarz wie der Rabe, seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch eingefasste Steine. Seine Wangen sind wie Beete von Würzkraut, hochgetürmt von duftenden Pflanzen. Seine Lippen, das heißt seine Sprachorgane, sind Lilien, träufelnd von selbst ausfließender Myrrhe. Die selbst ausfließende Myrrhe, ein Bild des Leidens, ein Bestandteil des heiligen Salböls. Es waren wirklich geistgesalbte Lippen des Messias Jesus in seinen Erdentagen. Seine Hände gleichen goldenen Rollen mit Topasen besetzt. Sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Nach Hebräer 10 hat ja der Messias bei seinem Kommen in die Welt ausgerufen: Ich danke dir, o Gott und Vater, einen Leib hast du mir bereitet. Und wenn wir einmal in dieser Weise Psalm 139 lesen, als Bekenntnis des Messias, dass Gott ihn in wunderbarer Weise schon in seinem Embryonalzustand zubereitet hat für diese seine Aufgabe auf Erden, dann wird uns das klar werden. Sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Kunstwerk von Elfenbein, Eschet, Schen, mit dem Zahlwert 1120, und das ist 7 mal 160. 160 ist der Zahlwert von Zelem, das Gottesbild. Gott schuf den Adam in seinem Bilde, in seinem Zelem. Und 7 mal 160 ist das vollkommene Gottesbild. Da steht Jesus in seiner Schönheit vor uns, schönster Herr Jesus, Herrscher aller Enden, Gottes und Mariens Sohn. Dich will ich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freud und Kron. So stimmen wir in die Schau der Braut mit ein. Sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Aber das eröffnet uns auch einen Blick in die gegenwärtige Heilszeit, wo Paulus sagt in Epheser 2, dass wir als die Gemeinde Gottes sein Kunstwerk sind, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also die Gemeinde des Leibes Christi ist ein Kunstwerk Gottes. Ein vollkommenes Gottesbild, ein vollkommener Zelem, hoffentlich bedeckt mit Saphiren, denn wir sollen ja auf dem Grund des Glaubens, auf dem Fundament Jesu Christi aufbauen, Gold, Silber und Edelsteine, Saphire und nicht Holz, Heu und Stoppeln. Ach, was ist das wunderbar, wenn wir das auch auf die Gemeinde des Leibes Christi hinschauen. Sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel gleichen Säulen von weißem Marmor, gegründet auf Fundamenten von Feingold. Immer wieder spielt das Gold, das geläuterte Gold des Glaubens und der Treue, eine Rolle in diesen Bildern der Beschreibung des Bräutigams. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern. Da denken wir an das Wort des Apostels Paulus, dass der Christus in Gleichgestalt Gottes war. In Wesensgleichheit mit dem Vater. Dann blüht dieses Wort auf. Seine Gestalt ist wie der ganze Libanon, rauschend von auserlesenen Zedern. Und dann wird wieder sein Sprachorgan angesprochen, sein Gaumen birgt lauter Süßigkeiten und alles an ihm ist lieblich. Das ist nun die 10. Aussage. Ach, wie wird das einmal sein, wenn die erweckte Braut noch vor dem Sichtbarwerden des Messias in der letzten Jahrwoche, so wie es in Zacharja 12 geschildert wird, dieses Bekenntnis ablegt, im Emporschauen zu dem Messias Jesus, alles an ihm ist lieblich. Und wie wunderbar ist es, wenn Glaubende trotz all ihrer Bedrängnisse, trotz all ihrer Anfechtungen und Nöte, durch all ihre Krankheiten hindurch dieses Bekenntnis ablegen. Herr Jesus, alles an dir ist lieblich. Auch wenn du jetzt also an mir handelst, das ist oft schwer. Das geht oft durch schwerste Kämpfe hindurch. Ein Leben in Christo ohne schwerste Kämpfe ist unmöglich hier auf Erden. Da wollen wir dieses Bekenntnis immer wieder ablegen. Alles an dir, Herr Jesus, ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Und dann antworten die Töchter Jerusalems noch einmal, wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat sein Geliebter sich umgewendet? Und wir wollen ihn mit dir gemeinsam suchen. Und nun ist eines verblüffend. Diese 10 Aussagen über die Lieblichkeit und Schönheit des Messias Jesus wiederholen sich in Offenbarung 1 ebenfalls in 10 verschiedenen Aussagen. Allerdings erscheint uns dort der Messias nicht in seiner lieblichen Niedrigkeitsgestalt, die er hatte in den Jahren, da er auf Erden wirkte, in der Sehnsuchtsgestalt der Braut aus Israel, sondern in der Hoheitsgestalt seiner Epiphanie, seiner Herrlichkeitserscheinung, wie sie auch als Frühgeburt aus Israel Saulus von Tarsus erlebt hat vor den Toren von Damaskus. Und das möchte ich jetzt einmal lesen. Zählen Sie bitte zu Hause nach, und da werden Sie es finden, dass hier ebenfalls 10 Aussagen aneinandergereiht sind. Das sind die Brücken in der Heiligen Schrift, die Zusammenhänge miteinander verbinden und die von Gottes Inspirationsgeist geschaffen worden sind. Da haben sich nicht die Schriftsteller, die viele, viele Jahrhunderte oder gar 2 Jahrtausende trennten, miteinander abgesprochen, sondern diese wunderbare innere Einheit, diese Zusammenschau hat der Heilige Geist bewirkt, als er die Schriften inspirierte. Alles Wort Gottes ist Gott gehaucht. Und der eigentliche Autor der Heiligen Schriften ist der lebendige Gott durch seinen Geist. Ich möchte darauf hinweisen, dass Johannes, wenn er dieses nun berichtet, gleichsam prophetisch-symbolisch Repräsentant Israels ist in seiner endzeitlichen Heimkehr und Umkehr zu dem Messias Jesus. Und bereits die erste Aussage in Offenbarung 1, Vers 12 weist uns darauf hin. Und ich wandte mich um. Und ich wandte mich um. Das ist die Formulierung dessen, was Buße und Bekehrung ist. Heimkehr zu dem lebendigen Gott. Metanoia, Sinnesänderung, Umdenken. Eine totale Kehrtwendung. Nicht mehr auf der Flucht vor Gott sein und sei es mit den Flügeln der Morgenröte, das heißt mit Lichtgeschwindigkeit, sondern Heimkehr zu dem lebendigen Gott. Wie der Hebräer zu Buße sagt, Tshuva, und Tshuva heißt Heimkehr. Was ist das für ein wunderbares Wort, weitaus schöner als das mittelalterliche Buße. Und ich wandte mich um. Das wird einmal geschehen, wenn Israel sich umwenden wird, beginnend mit den Bewohnern von Jerusalem und mit den Geschlechtern aus dem Königsstamme David und aus dem Prophetenstamme Nathan. Und dann schließlich und endlich schließen sich die anderen Stämme Israels an, bis zu jenem Zeitpunkt, wo auch die verlorenen 10 Stämme durch den wiedergekommenen Messias heimgeführt werden in das Land der Väter. Und ich wandte mich um, wenn der Geist der Gnade und des Flehens ausgegossen sein wird über das Haus Israel. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Sie repräsentieren die 7 Sendschreibengemeinden, die erleuchtet sein sollten von der Fülle des Geistes, von der Fülle des Lichtes und von der Fülle des Wortes. Sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohne Adams. Der Sohn Adams, der Menschensohn, ist nicht der Erniedrigte, wie immer wieder gesagt wird. Es ist nicht die Bezeichnung Jesu in den Tagen seines Fleisches, sondern der Sohn Adams ist nach dem Alten Testament, und es gibt nur 2 Belegstellen, nämlich Psalm 8 und Daniel 7, der Weltvollender, der vor den Alten an Tagen kommt und der von ihm Königreich und Herrschaft empfängt. Ich möchte doch die Stelle aus dem Propheten Daniel lesen. Daniel 7, Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn Adams. In der Elberfelder steht wie eines Menschen Sohn. Der Sohn Adams ist der, der das verwüstete und zerstörte Königtum Adams wieder aufnimmt und fortsetzt, der zweite und letzte Adam, der Urheber einer neuen Menschheit und Schöpfung. Und er kam zu dem Alten an Tagen, wörtlich er kam zu dem Entrückten an Tagen. Der lebendige Gott ist der Tage und der Zeitzählung entrückt, weil er der ewige Gott ist und keiner Zeitbegrenzung unterliegt. Also der Alte an Tage, das ist nicht wie oftmals von den christlichen Künstlern gemalt, eine Art Nikolaus mit weißem Rauschebart, sondern das ist der ewige und lebendige Gott, der der Zeit und dem Raum nicht unterworfen ist, der Entrückte an Tagen. So übersetzt es Bruder Bader. Und er kam zu dem Entrückten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Mir, Daniel, ward mein Geist in mir tief ergriffen. Ja, das glaube ich schon. Denn er hat auch den Weltvollender geschaut, den Sohn Adams. Und den schaut nun auch Johannes, als einen solchen, der bekleidet ist mit einem bis zu den Füßen reichenden Langgewand. Oder eigentlich mit einem bis zu den Füßen reichenden Priestertalar. Er ist ja der hohe Priester Gottes. Und da denken wir nun an eine eigenartige Tatsache. Wenn wir davon ausgehen, dass der Leib Christi gleichsam herausgeboren wird aus dieser Welt, dann wird zuerst das Haupt herausgeboren. Unser Herr Jesus Christus durch Totenauferstehung, damit er als der Erstling in jeder Beziehung den Vorrang habe. Und was wird zuletzt herausgeboren? Wie bei einer normalen menschlichen Geburt, es werden die Füße herausgeboren. Wir können also, wenn wir diese Dinge prophetisch-symbolisch sehen, in den Füßen die letzte Generation des Leibes Christi schauen, die einmal die Entrückung erleben wird. Und da dürfen wir mit 1. Korinther 12, Vers 21 sagen, das Haupt wird nichts sagen zu den Füßen, die zuletzt herausgeboren werden. Ich bedarf eurer nicht. Das wollen wir festhalten, denn von den Füßen ist hier in dieser Christuserscheinung der Herrlichkeit, in dieser Schilderung seiner Epiphanie, noch etliche Male die Rede. Israel wird diese Schau erlangen nach Sahaja 14, wenn seine Füße stehen werden auf dem Ölberg. Liebe Geschwister, warum heißt es da nicht schlicht und einfach, wenn er stehen wird auf dem Ölberg? Da dürfen wir wirklich einmal das Wort Gottes mit der Lupe lesen. Ach, da möchte ich doch noch Psalm 133 lesen zu diesen Füßen des hohen Priesters, der mit dem Langgewand bekleidet ist, das bis zu den Füßen herabreicht. Psalm 133 in köstlichem Psalm. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupte, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons und das dann schließlich herabtropft auf den Saum seiner Kleider oder wie es eigentlich heißt, auf das Äußerste oder auf die Ausmündung seiner Körpermaße. Was ist denn das Äußerste der Körpermaße? Der Saum der Kleider, das sind wieder die Füße. Und weil das Haupt nicht sagen wir zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht, fließt das Öl des Geistes vom Haupte von Christus herab über sein ganzes Gewand, über alle Glieder seines Leibes und wird auch den letzten Christen in dieser Welt zuteil, die herausgeboren werden, den Füßen. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat Jahwe den Segen verordnet, Leben bis in Weltzeit. Als dort die Maria in Bethanien in einem klaren Bekenntnis zur Messianität Jesu trotz seines angekündigten Todesleidens das Gefäß voller Narde nahm, voller köstlichen Öls und es über dem Haupte Jesu ausgoss, ist es offensichtlich herabgetropft bis auf seine Füße. Die Doppelaussage zweier Evangelien, dass sie hernach mit ihren Haaren seine Füße getrocknet hat. Das ist das, was im Psalm 133 geschrieben steht. Und da heißt es, und der Geruch der Nardensalbe, des Nardenöls, erfüllte das ganze Haus. Also, der Sohn Adams war bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Langgewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das ist die zweite Aussage. Der Gürtel, der ja die Kleider zusammenhält und zusammenbindet und zusammenrafft. Die Bekleidung des Messias, seine Rechtfertigungen. Und in dieser Rechtfertigung des Messias, weiße Kleider sind ja ein Bild der Gerechtigkeit, ist sein Leib, der Leib der Gemeinde, eingehüllt und geborgen. Die Gerechtigkeit, die die Gemeinde hat, ist eine zugerechnete Gerechtigkeit, ihr gegeben von Jesus Christus und von seinem Gewand, das mit einem goldenen Gürtel, dem Gürtel der Treue und des Glaubens, zusammengehalten wird. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Da sehen wir die Wesensgleichheit des Messias mit dem Alten an Tagen, mit dem lebendigen Gott, mit dem, der aller Zeit entrückt ist, der der ewige Gott ist. Gleichheit. Ich und der Vater sind wesensgleich. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle und seine Augen wie eine Feuerflamme. Das lesen wir in der Offenbarung noch einmal. In Offenbarung 5, Vers 6 steht dieses aufgeschrieben. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Seine Augen, wie viele Augen? Sieben Augen. Sieben Hörner als Zeichen der absoluten und vollkommenen Allmacht, sieben Augen als Zeichen der absoluten Allwissenheit, der durchdringenden göttlichen Schau. Und das sollten wir nun wirklich wissen, dass auch wir vor diesen Augen stehen. So wie es in Hebräer 4 geschrieben steht, wo es heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert oder als jedes zweischneidige Operationsmesser. Wir werden das gleich noch lesen, auch hier in unserem Text. Und es ist durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das zweischneidige Schwert des Wortes oder das Operationsmesser Gottes, eigentlich das zweimündige Messer Gottes. Es ist in zwei Sprachen gegeben, in zwei Offenbarungssprachen, nämlich in Hebräisch und Griechisch. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ist ein Richter, ein Kritikos, ein Beurteiler, ein Kritiker der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also wir brauchen die Dinge noch nicht einmal auszusprechen. Das, was in unserem Herzen vor sich geht, an Gefühlen, auch Gott gegenüber, das, was in unserem Unterbewusstsein vor sich geht, das ist vor ihm offenbar. Auch die Gesinnungen des Herzens. Und deshalb beten wir ja, entdecke alles und verzehre, was nicht in deinem Licht rein. Wenn mir es gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folget nach der Pein. Du wirst mich aus dem finsteren Alten in Jesu Klarheit umgestalten. Und deshalb beten wir auch, vergib mir meine verborgenen Fehler und Schwachheiten. Also das Wort Gottes, ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dann merken wir auf einmal, dass hier gar nicht nur an das geschriebene Wort gedacht ist, sondern an Jesus Christus als dem Worte Gottes. Denn es heißt, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Oder in einer anderen Übersetzung, vor den Augen dessen, zu dem hin uns das Wort führt. Das sind die Augen, das sind die sieben Augen, die wie eine Feuerflamme sind. Das sind die sieben Geister Gottes, der Geist Gottes in seiner völligen Fülle und Vollendung, der dem Messias zur Verfügung steht, in seiner Geistesschau. Und so heißt es in Sprüche 20, Vers 8, Ein König, der auf dem Throne des Gerichtes sitzt, zerstreut alles Böse mit seinen Augen. Mit seinen Augen. Und dann heißt es, und seine Füße waren gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Hochofen. Also wenn Sie das einmal gesehen haben, glühenden Stahl, wenn er ausgegossen wird, dann können Sie sich vorstellen, wie die Füße des erhöhten Christus hier vor den prophetischen Seheraugen des Johannes erschienen sind. Aber warum wandelt er in dieser Weise? Warum erscheint er in dieser Weise, wenn seine Füße stehen werden auf dem Ölberg? Können wir hieraus entnehmen, dass noch einmal die Feuerglut der Leiden sonderlich für die letzte Gemeindegeneration, für die Füße am Leibe Christi bevorstehen? Es wird nicht ein Spaziergang werden, der uns zur letzten Vollendung der Gemeinde Gottes auf Erden führt. Und wir wollen uns nicht allzu schnell damit herausreden, dass wir ja nicht in die letzte Jahrwoche hineinkommen, in die eigentliche Zeit des Zornes, sonderlich die zweite Hälfte der Jahrwoche. Denn es wird auch vorher schon ein vermehrtes Maß an Leiden geben, die Glieder des Leibes Christi betreffen werden. Seine Füße, gleich glänzenden Kupfer, als glühten sie im Hochofen. Diese Glut des Feuers ist immer ein Bild der Leiden und der Reinigung, einer letzten Reinigung. Und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Und da denken wir daran, dass das Wort Gottes immer mit den Wassern verglichen wird, sodass wir aufgefordert werden, in Epheser 5 uns täglich im Wasserbad des Wortes zu reinigen. Und da steht jenes eigenartige Wort in Johannes 7, das Jesus gesprochen hat, als beim Laubhüttenfest die Priester mit einer Prozession heraufkamen vom Teiche Siloa und in einem goldenen Krüglein Wasser aus diesem Teiche heraufbrachten zum Tempel, um es dort zu Füßen des Altars auszugießen, in Erinnerung an die Wüstenzeit, als der Felsen Wasser, Ströme des Wassers gegeben hat. Und da steht Jesus auf einmal mitten im Weg, hält diesen Zug auf und ruft laut aus. Und da heißt es in Johannes 7, 37, an dem letzten, dem großen Tage des Festes, des Laubhüttenfestes, aber stand Jesus im Wege und rief laut und sprach, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke, er, der an mich glaubt. Punkt. Dieses Wort wird nämlich oft falsch wiedergegeben und falsch interpunktiert. Zu ihm kommen, getrieben vom Durst nach dem Wasser des ewigen Lebens, kann nur der, der an ihn glaubt. Wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wenn er an mich glaubt, nun beginnt ein neuer Satz. Gleich wie die Schrift gesagt hat, Doppelpunkt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus wessen Leib? Aus dem Leibe Christi, aus der Felsenhöhle, wie es in der Wüste geschah. Der Felsen, der da mitzog, war der Christus. Von ihm, nicht von uns, fließen Ströme lebendigen Wassers. Und deshalb wird erklärt, dies aber sagte er von dem Geiste, nicht welchen die an ihn Glaubenden weitervermitteln sollen, sondern welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also jetzt wird uns das etwas lebendiger. Seine Stimme, das heißt sein Wort, war wie das Rauschen eines gewaltigen Wasserfalles, Ströme lebendigen Wassers. So hat ja damals das ganze Volk Israel, allein 600.000 Männer, die Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, und eine gewaltige Menge Vieh von diesen Strömen, von diesen Fluten aus dem geschlagenen Felsen getrunken. Und das war auch der Grund, warum das Volk der Amalekiter Israel überfiel. Es war ein Kampf um die Wasserquelle in der Wüste. Sie haben ja vielleicht gehört, das Wasserproblem, das wird immer drängender, sodass man heute schon weltweite Konferenzen um die Wasserreserven führt. Hier ist ein Wasser, das ist unerschöpflich. Seine Stimme, sein Wort ist wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rauschen von Wasserfällen. Glückselig ist der von diesem Lebenswasser des ewigen Lebens und des Wortes Gottes alle Zeit trinken kann. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Während die 7 goldenen Leuchter die 7 Gemeinden repräsentieren, die aber leider nicht mehr alle vom Licht des Geistes und des Wortes entzündet waren, wie Laodicea, sind die 7 Sterne in seiner Hand die 7 Lehrer der Gemeinden, die 7 Ältesten der Gemeinden. So wie es einmal in Daniel 12,3 von Daniel heißt, gehe hin zu deiner Ruhe bis zum Ende der Tage. Die Sterne werden leuchten wie des Himmels Glanz und wie die Lehrer werden leuchten wie des Himmels Glanz und wie Sterne immer und ewiglich. Und dann das, was wir schon in Hebräer 4 gelesen haben, von dem zweischneidigen Schwert des Wortes Gottes. Aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und das ist nun nicht mehr das, was wir heute erleben, wenn das Wort Gottes als Richter und Beurteiler unserer Gedanken und unserer Gesinnungen unser Innerstes offenbar macht und Seelisches und Geistliches voneinander scheidet. Beweggründe der Seele und Beweggründe des Geistes, der vom Heiligen Geist getrieben wird, sondern dies ist hier endzeitlich gesehen das Gericht des wiederkehrenden Christus. Aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Wir lesen in 2. Thessalonicher 2, Vers 8, dass der Christus durch die Epiphanie seiner Parousie, durch das Sichtbarwerden seiner Gegenwart, den vernichten werde, der Sohn des Verderbens ist, der falsche Messias, der Sohn Satans, der Antichrist, durch den Hauch seines Mundes. Und dieser Hauch seines Mundes wird hier geschildert durch ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das ist nun nicht mehr das Operationsmesser von Hebräer 4, das in unseren Naturbestand hineinschneidet, sondern das ist nun wirklich ein richterliches Schwert. Und dann das Letzte, das 10. Sein Angesicht war wie die Sonne, die da leuchtet in ihrer Vollkraft. Das haben ja 3 der Jünger erlebt, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus, als sie mit dem Herrn auf dem Berge der Verklärung waren und als er dort plötzlich vor ihren Augen verwandelt wurden, als seine Kleider so weiß leuchteten, wie es kein Färber auf Erden herzustellen vermag, und als sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft, und als die Schechina der Herrlichkeit Gottes über ihm erschien und zu seiner Rechten und zu seiner Linken die Repräsentanten des Gesetzes und des Prophetentums, Moses und Elias, standen, das haben sie dort erlebt, Jesus hatte ihnen ja gesagt, es stehen einige hier, die werden nach nicht geraumer Zeit das Königreich Gottes kommen sehen. Und dieses war eine Vorausdarstellung seines Königreiches, seiner königlichen Erscheinung und seiner Wiederkunft. Und deshalb sein Angesicht war wie die Sonne, die da leuchtet in ihrer Vollkraft. Und die Jünger, die da meinten, das Tausendjahrreich sei angebrochen, wollten Laubhütten bauen, weil sie daran dachten, dass mit dem Kommen des Messias das endzeitliche Laubhüttenfest beginnen werde. So wie es geschrieben steht in Sacharja 14. Und in Malachi 4, Vers 2 heißt es, wenn der Herr wiederkommt, dann wird er sein wie die Sonne, die da leuchtet in ihrer Vollkraft, mit Heilung in ihren Strahlen, in ihren Flügeln. Sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Vollkraft. Wenn wir das miterlebt hätten, dann wären wir wohl auch mit dem Apostel Johannes zusammengesunken. Er hat etwas erlebt, das er später mit eigenen Worten beschreibt. Er hat gesagt, ich war wie ein Toter. Das muss so ähnlich gewesen sein wie bei dem Apostel Paulus, der da in 2. Korinther 12 berichtet, dass er einmal an der Schwelle des Todes, wo er nicht mehr wusste, ob er noch im Leibe sei oder schon außerhalb des Leibes, entrückt war bis in den dritten Himmel und dort unaussprechbare Worte Gottes hörte. Dort heißt es, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Und hier ist Johannes wieder der Repräsentant Israels. In Offenbarung 3, Vers 9 lesen wir ein merkwürdiges Wort. Ich lese ab Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also, liebe Geschwister, wenn Sie das von sich auch bekennen können, wie ich das von mir bekennen muss, dass Sie eine kleine Kraft haben, wenn Sie aber auch bekennen können, dass Sie das Wort Gottes bewahren und seinen Namen nicht verleugnen, dann dürfen Sie damit rechnen, dass vor Ihnen eine geöffnete Tür gegeben ist. Und dann kommt das eigenartige Wort. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sie sind es nicht, sondern lügen. Das ist das schärfste Wort gegen das Judentum im Neuen Testament. Juden, die beschnitten sind und die doch geistlicherweise keine Jehudim, keine Juden, keine Gottespreisende sind. Welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Synagoge Satans. Siehe, ich werde bewirken, so heißt es wörtlich, dass sie kommen und sich niederwerfen angesichts deiner Füße und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ich werde bewirken. Ja, das wird Christus bewirken. Dass einmal auch die, die Lügner waren im Judentum und die aus einer irregeleiteten Synagoge kamen, erweckt und neu belebt, zu den Füßen Christi hingeführt werden, die da stehen werden auf dem Ölberg, das heißt zu seiner Gesamtgemeinde, zu seinem Leibe, zur letzten Generation der Gemeinde dargestellt in den Füßen. Und sie werden kommen und werden angesichts der Füße des Messias erkennen, dass er die Gemeinde geliebt hat. Das wird ein zusammengeführt werden geben, so wie es einmal bei Malachi steht, dass er die Herzen der Väter bekehren wird zu den Herzen der Kinder und die Herzen der Kinder zu den Herzen der Väter, was zusammengeführt werden des Judentums und der Gemeinde Jesu Christi, der Braut aus Israel, die dann zum Weibe des Lammes wird und derer, die zum Bräutigam gehören, als sein Leib. Und deshalb noch einmal die 10. Aussage in Offenbarung 1. Und als ich, Johannes, ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Das hören wir jetzt etwas anders, in einer prophetisch-symbolischen Weise, in der Beleuchtung von Offenbarung 3, Vers 9. Johannes als der Repräsentant Israels. Was tut nun der Christus? Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Eine Handauflegung des Christus, der in seiner Hoheit und Herrlichkeit, wie er sie einmal haben wird, wenn er sichtbar werden wird bei seiner Wiederkunft, an ihm handelt. Handauflegung. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin, der ich bin, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Hier wird wieder der hochheilige Name Yahweh umschrieben, wie so oft aus dem Munde Jesu, allein 26 Mal im Johannesevangelium. Dieses doppelte ich bin, der ich bin. Das heißt, ich bin der Ewige, ich bin Yahweh, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Sehen Sie, und das ist der Sinn des eigenartigen Wortes in Sacharja 14, Vers 4. An jenem Tage wird sein Name einer sein. Ich möchte es einmal wörtlich lesen, weil es jetzt meinem Gedächtnis entfallen ist. Sacharja 14, Vers 4. Ja, jetzt habe ich es wieder. An jenem Tage wird Yahweh einer sein und sein Name einer. Das ist aber nicht Vers 4. Steht aber Sacharja 14, Vers 9. An jenem Tage wird Yahweh einer sein und sein Name einer. Der Name des Vaters im Namen des Sohnes. Noch einmal. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das wird uns auch deutlich in dem Gottesnamen Atta. Das ist der Name Du. Die Juden sagen ja mit Martin Buber, dass die Anrede Du ein Gottesname sei. Und dieses hebräische Wort hat drei Buchstaben. Aleph, der Erste, die Eins. Taf, der Letzte oder das Kreuz. Am Kreuz wurde der Messias der Letzte. Und He, der Geisthauch, das ist die Verleihung mit dem Heiligen Geist. Also der Erste, Aleph, der Letzte, Taf, der Lebendige, der Geisthauch, das He. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig in die Äonen der Äonen und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Die Schlüssel des Todes und des Hades, die werden nun zunächst betätigt im Aufschließen der Totenräume für Israel und seine Auferstehung. Und deshalb haben wir ja gelesen, dass er seine rechte Hand auf ihn legt, auf die Hand, auf das Haupt dessen, der vor ihm niedergefallen ist wie ein Toter. So wie wir es in Sahaja 9 lesen, von dieser Vollmacht, von dieser Schlüsselgewalt des wiederkehrenden Messias, eine Anrede Gottes an seinen Sohn, wo auch wieder dieser wunderbare Gottesname Du erscheint und Du, der Erste, der Letzte und der Lebendige, um des Blutes deines Bundes willen entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Kehre zur Festung zurück, ihr Gefangenen, auf Hoffnung. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte erstatten werde. Und das ist zunächst einmal die Auferstehung Israels aus dem Tode. Erstattung für die Gefangenen auf Hoffnung, die um des Blutes des Messias zurückkehren dürfen aus der wasserlosen Grube. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig in die Äonen der Äonen oder bis in die Äonenvollendung und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem noch geschehen wird. Wir haben eine Brücke gebaut. Eine Brücke von der Schau der erweckten Braut, von dem Messias Jesus in der Lieblichkeit seiner Erdentage in 10 Aussagen bis hin zu den 10 Aussagen in Offenbarung 1 von dem wiederkehrenden Christus, der in Herrlichkeit erscheinen wird und dessen Füße stehen werden auf dem Ölberg. Der Herr mache uns sein Wort durch seinen Geist lebendig. Amen.